Nach der Special-Folge vom letzten Mal, in der ich live vom HR-Summit in Wien berichtet habe, nun wieder eine Episode zum Thema Leadership. Die Tiroler Tageszeitung hat mich für ein Karriereteil zum Thema Generation Teilzeit interviewt. Im Kern des Gesprächs standen dabei nicht, wie sonst üblich bei solchen Schlüsselworten, die jungen Arbeitskräfte und ihre Anspruchshaltungen, sondern Führungskräfte. Der Auslöser ist dabei ganz klar. Während die Teilzeitquote über alle Arbeitskräfte hinweg, sowohl in Deutschland als auch in Österreich als auch in der Schweiz, bei jeweils weit über 30% liegt, also fast ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in Teilzeit, arbeitet nur ein ganz kleiner Anteil an Führungskräften in Teilzeit. Warum eigentlich?
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Führung in Teilzeit ist die seltene Ausnahme. Nur ca. 13% der Führungskräfte arbeiten in Teilzeit. Das ist fast dreimal weniger als der Durchschnitt aller Arbeitskräfte. Wobei, streng genommen muss man ja fragen, was mit Teilzeit eigentlich gemeint ist. Im ursprünglichen Sinne liegt Teilzeit dann vor, wenn die Normarbeitszeit unterschritten wird. Bei Führungskräften ist jedoch noch immer das Gegenteil, nämlich ein überlanger Arbeitstag die Norm. Nahezu ein Viertel der Führungskräfte arbeitet gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche. So gesehen wäre ja schon eine normale Arbeitszeit von 38 Stunden ein Teilzeitjob. Und je höher hinauf es in der Hierarchie geht, umso eher gilt nicht nur beim Gehalt, sondern auch bei den Arbeitsstunden. Wer bietet mehr? Die Hälfte der Top-Manager berichtet von einer 60- bis 70-Stunden-Woche und von bis zu 20 Stunden Arbeitszeit am Wochenende. Warum fällt es also ausgerechnet auf der Führungsebene so schwer, sich Teilzeitarbeit vorzustellen? Eine erste Erklärung führt uns weit zurück in die Geschichte, hin zu Herrn Taylor. Ja, das ist der mit dem Taylorismus. Und eben dieser Taylorismus wiederum beruht auf einer Reihe von Erfolgsprinzipien, die nicht umsonst so heißen, sondern weil sie tatsächlich den wirtschaftlichen Aufschwung der letzten 100 Jahre erfolgreich gemacht haben. Neben der Arbeitsteiligkeit ist auch die Messung der Produktivität mit der Stoppuhr eines dieser Prinzipien. Und im industriellen Zeitalter hat das ja auch seine Bedeutung und Richtigkeit. Wenn es darum geht, meinetwegen Schrauben anzuziehen, dann ist Schrauben angezogen pro Minute ein veritabler Performance-Benchmark. Und wer länger arbeitet, also mehr Stunden am Fließband steht, der wird einfach produktiver sein als der Kollege, der kürzer arbeitet. Selbst wenn gegen Ende der Schicht hin wahrscheinlich die Fehlerquote ein wenig ansteigt, so steht doch fest, mehr Stunden ist mehr Leistung. Das leuchtet ein und darum hat es sich als Prinzip auch durchgesetzt, auch außerhalb der Fabrik und der Fertigungsstraßen, eben auch in der klassischen Büroarbeit. Wer mehr Akten bearbeitet, wer länger am Schreibtisch sitzt, der leistet mehr. Wie gesagt, Erfolgsprinzip. Das Problem ist bloß, das ist nur so lange gültig, als es um transaktionale Tätigkeiten geht. Am Förderband, beim Aktenbearbeiten, an der Verkaufstheke, beim Würstelstand. Wenn es aber um Wissensarbeit geht, wenn Innovation und Kreativität im Vordergrund stehen, dann bricht dieses Prinzip. Ideen pro Minute, wie soll das gehen? Und wenn einem nichts Gescheites einfällt, dann bleibt man so lange im Büro, bis man eben eine Idee hat. Das klappt nicht, das wissen wir. Dafür braucht es gar keine Studien, da reicht schon das persönliche Erleben. In der Gegenwart kann es super produktive Tage geben. Da geht an einem Vormittag so viel weiter, dass man nur so staunt. Und dann gibt es drei Tage hintereinander, die nicht enden wollen vor lauter zähen Besprechungen. Zeit ist eben nur noch eingeschränkt, eine treffsichere Messgröße für Produktivität. Wir spüren das, wir wissen das auch. Und dennoch haben sich über die letzten 100 Jahre Verhaltensmuster und Beurteilungsschemata eingebrannt, die nur schwer zu lösen sind. Wer früher kommt und später geht, ist im Zweifel produktiver als derjenige, der nach 5 Stunden, meinetwegen um 14 Uhr, sagt, so, es reicht für heute, wir sehen uns dann morgen wieder. Und wer produktiv ist, der gilt zu Recht als erfolgreich. Und natürlich wollen Führungskräfte besonders erfolgreich sein, besonders produktiv sein. Darum sind fast 2/3 aller Führungskräfte der Auffassung, dass, wer in ihrem Unternehmen aufsteigen möchte, auch außerhalb der Arbeitszeiten für berufliche Belange zur Verfügung stehen muss. Viele Stunden arbeiten, am besten die vollständige Auflösung von zeitlichen Grenzen, das ist eben immer noch ein Aufstiegskriterium. Wieder jedes bessere Wissen. Ein zweites, durchaus verwandtes Motiv dafür, dass Führungskräfte so ein hohes Arbeitspensum haben, ist der eigentlich überwunden geglaubte Anspruch an ein heroisches Führungsbild. Motto: Wer nach oben will, muss leiden, denn der Chef ist immer und für alles da. Dabei wäre das Gegenteil angebracht. In unseren komplexen, wandelhaften Zeiten wird auch die beste Führungskraft nicht von sich behaupten können, Deutungshoheit über die Gesamtlage zu haben, auch wenn sie noch so viel arbeitet. Richtig wäre, sich nicht in operativen Dingen zu verzetteln, die Verantwortung im Unternehmen nicht an sich zu ziehen, sondern breit zu verteilen und vor allem zeitlichen und geistigen Freiraum für tatsächliche Strategiearbeit zu schaffen. Der Mythos der ständigen Leistungsbereitschaft ist genau das, ein Mythos. Wer immer mental präsent oder zumindest dauernd im Standby-Modus ist, bei dem kommt die Erholung zu kurz. Die ist aber für dauerhafte Leistungsfähigkeit entscheidend. Ein drittes Motiv ist die hohe Identifikation von Führungskräften mit ihrem Job. Wer Freude an seiner Tätigkeit hat, Erfolgserlebnisse daraus zieht, der hat ja vieles richtig gemacht. Das ist auch gut so. Riskant wird es erst, wenn die Identifikation mit der Arbeit so intensiv wird, dass man sich praktisch dadurch selbst definiert. Dieses Risiko besteht vor allem bei besonders spannenden Aufgaben und bei Menschen, die ein hohes Maß an intrinsischer Motivation zeigen. Die Arbeit macht so viel Freude und man merkt, dass man selbst genau da gerade viel erreichen kann, dass man völlig aufgeht in der Aufgabe. Im Idealfall nennt man so etwas Flow. Dieses Glücksgefühl, dieser Zustand, dass es gerade richtig gut rennt. Aber wenn das überzogen wird, wenn also, um in der Bildsprache zu bleiben, aus dem Flow ein reißender Fluss wird, dann spricht die Forschung von interessierter Selbstausbeutung. Es ist eben nicht das Unternehmen und auch nicht der Chef, der einen über die eigenen Grenzen hinweg antreibt, sondern man macht das selbst, eben weil man so ein tolles Gefühl dabei hat. Welche Grenzen der Belastbarkeit man damit ausreizt und sogar überreizt, das merken Betroffene oft erst dann, wenn sich dramatische Konsequenzen einstellen. Klar, Führungskräfte oder auch etwas allgemeiner gesagt Beschäftigte mit anspruchsvollen Tätigkeiten werden sich stärker mit ihrer Arbeit identifizieren, ihrer Tätigkeit einen höheren Stellenwert zumessen und auch zufriedener mit ihrer Beschäftigung sein. Und nicht zuletzt aus diesen Motiven intensiver arbeiten. Aber der Dopaminkick hat auch seinen Preis. Partnerschaften, Familie, Gesundheit, Lebensqualität. All das leidet unter dem falsch verstandenen Arbeitsethos. Oder um es sehr deutlich zu sagen, wer dauerhaft 50, 60 oder mehr Stunden arbeitet, dessen Leben führt langfristig in die zerbrochene Ehe, in die entfremdete Familie und in den Burnout. Die Einsicht in diese Tatsache ist ja da. 3/4 der Topmanager streben an, die aktuelle Arbeitsbelastung noch maximal 5 Jahre lang aufrechtzuerhalten. Ob sie nach diesen 5 Jahren dann tatsächlich kürzer treten oder in einem neuen Vorstandsmandat in das gleiche Schema fallen, das ist zumindest fraglich. So, nun haben wir jetzt schon 3 Motive festgestellt, warum Führung in Teilzeit so ungewöhnlich ist. Der Irrglaube, dass Mehrarbeit auch in solchen Rollen auch mehr Produktivität bringt. Die falsche Einschätzung, dass alles an der Führungskraft hängen bleiben muss und man daher gar nicht kürzer treten kann. Und die Lust an einer anspruchsvollen, reizvollen Aufgabe, die Grenzen verschiebt. Schauen wir also mal umgekehrt auf das Thema. Was spricht denn eigentlich dafür? Warum wäre eine Stundenreduktion, warum wäre Führung in Teilzeit möglicherweise zielführend? Wenn man ganz vorne anfängt, dann stellt sich die Frage, ob ich als Führungskraft überhaupt für die Firma X arbeiten will und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Viele Unternehmen machen ja die Erfahrung, dass es zunehmend schwieriger wird, hochqualifizierte Positionen zu besetzen. Neben der Demografie ist der gesellschaftliche Wertewandel ein gewichtiger Grund dafür. Wer es sich aussuchen kann, will nicht mehr um jeden Preis arbeiten. Vereinbarkeit ist ein wichtiges Merkmal, damit Positionen von Kandidaten und Kandidatinnen als reizvoll angesehen werden. Und zunehmend gilt das auch für Führungspositionen. Es geht also um Arbeitgeberattraktivität. Eine Studie der Universität Wien aus dem Jahr 2023 zeigt, dass 78% der ArbeitnehmerInnen flexible Arbeitszeitmodelle bevorzugen. Das gilt nicht nur für Fachkräfte, sondern eben auch für Führungskräfte. Notabene, da geht es um flexible Modelle, nicht von vornherein um Teilzeit. Aber schon rein arithmetisch wird sich Flexibilität nicht gescheit ausgehen, wenn das Wochenstundenpensum bei 48, 50, 60 Stunden liegt. Wie eingangs gesagt, ist das aber die typische Arbeitszeit für Führungskräfte. Wenn ich 48 Stunden umrechne, dann sind das knapp 7 Stunden jeden Tag in der Woche, also 7 Tage lang. Oder fast 10 Stunden pro Tag in einer Montag- bis Freitagwoche. Da bleibt dann recht wenig Spielraum für Arbeitszeitflexibilisierung. Das eine hängt also am anderen und somit Teilzeitführungsmodelle anbieten zu können, ist ein Faktor zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Das gilt übrigens auch langfristig. Teilzeit kann Führungskräften, deren Lebenssituation sich verändert, weiterhin eine wertvolle Perspektive bieten. Der heute noch übliche Karriereknick, etwa bei familienbedingter Aus- oder Teilzeit, ist damit passé. Gleichzeitig ist es auch ein Signal für karriereorientierte Talente, dass beruflicher Aufstieg nicht an Selbstausbeutung geknüpft sein muss. Zweiter Vorteil: Steigerung der Produktivität. Ich habe ja vorhin schon versucht darzulegen, dass es in unserem Zeitalter nicht mehr so besonders schlau ist, Produktivität über Anwesenheitszeit zu definieren. Und man kann das sogar weiter ausführen. Ich nenne das das LTVU-Symptom. LTVU, das steht für letzter Tag vor dem Urlaub. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, das ist der produktivste Tag des Jahres? Da hat man nochmal 8, 10, meinetwegen auch 12 Stunden Zeit, um alles zu erledigen, was dringend ist, alles zu organisieren, was wichtig ist. Und alles andere bleibt dann eben liegen oder wird überhaupt gleich ausgesondert. An solchen Tagen, am letzten Tag vor dem Urlaub, sind wir beinhart im Priorisieren. Ganz klar in unseren Entscheidungen und übrigens auch mutiger darin zu sagen, so, das geht sich jetzt nicht mehr aus, das ist eben so. Ist es wichtig, kommt es wieder oder findet einen anderen Ansprechpartner. LTVU, letzter Tag vor dem Urlaub, maximale Produktivität durch Verknappung der vorhandenen Zeit. Und genau dieser Faktor tritt auch bei Teilzeitarbeit ein. Fragen Sie mal in Ihrem Betrieb Mitarbeitende, die in Teilzeit arbeiten. Die können Ihnen sehr schlüssig erzählen, wie gut sie organisiert sind, wie präzise sie vorbereitet sind auf Besprechungen, wie klar sie sind in der Prioritätensetzung und übrigens auch, wie gut sie darin sind, Netzwerke und Supportstrukturen im Unternehmen zu pflegen und zu bewirtschaften, damit das, was sie selbst nicht in der vorhandenen Zeit lösen können, dennoch gelöst wird. Das ist vorbildlich und daher Grund Nummer 2 für Teilzeitführung. Paradoxerweise kann dadurch sogar mehr weitergehen. Grund Nummer 3 ist, dass üblicherweise die Arbeit ja nicht weniger wird. Darum bedeutet Teilzeitführung meistens auch geteilte Führung, Shared Leadership. Da füllen dann zwei Personen eine Rolle aus. Und was bedeutet das natürlich sofort? Unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Herangehensweisen und daher auch vielfältigere Lösungen. Nun wissen wir, dass Diversität, also unterschiedliche Lösungsansätze zu integrieren, ein wichtiger Bestandteil von Innovationskraft und überhaupt von guten Entscheidungen in komplexen Zeiten ist. Und so haben wir nun Grund Nummer 3 identifiziert, der für Teilzeitführung spricht, nämlich Diversität. Apropos Diversität. Teilzeit ist in unseren Breiten ganz generell noch immer ein Modell, das deutlich stärker von Frauen in Anspruch genommen wird. So machen zum Beispiel in Österreich fehlende flächendeckende Kinderbetreuung und ein tradiertes Rollenbild, das Familien- und Pflegearbeit Frauen zuschreibt, Teilzeit zu einem weiblichen Phänomen. Umkehrschluss: 2 von 3 Führungspositionen in Österreich sind männlich besetzt, obwohl die Akademikerquote bei Frauen höher ist. Nämlich genau in jenen Fächern, die typischerweise für Führungsaufgaben relevant sind. Es gibt mehr Absolventinnen als Absolventen bei JUS oder Jura, wie man in Deutschland sagt, mehr bei Wirtschaftswissenschaften und übrigens auch mehr bei Naturwissenschaften. Vor allem bei Technikstudien hinkt die Gleichstellung zwar noch immer deutlich hinterher, aber bei allen anderen Studiengängen sind inzwischen Frauen in der Überzahl. An den Unternehmensspitzen ist es dann aber genau umgekehrt. Da dominieren weiterhin die Männer. Das hat bestimmt vielfältige Gründe, aber vor allem ist das Rollenbild und damit die Verteilung von Familien- und Pflegeaufgaben eben noch immer sehr traditionell. Und das zeigt sich dann auch in der Teilzeitquote. Jede zweite Frau, aber nur jeder siebte Mann in Österreich arbeitet in Teilzeit. In der Schweiz ist die Lage ähnlich, 61% der Frauen, aber nur 16% der Männer sind Teilzeit beschäftigt. Und auch in Deutschland ist es vergleichbar, 50% der Frauen, aber nur 13% der Männer arbeiten in Teilzeit. Je progressiver eine Landeskultur, umso höher ist das Verständnis für Teilzeitführungsarbeit. In den Niederlanden oder in den Schweden liegt der Anteil von Teilzeitführungskräften bei über 30%, fast dreimal so hoch wie bei uns. Wo die gesellschaftlichen Normen tendenziell egalitärer sind, dort fühlen sich Männer und Frauen gleichermaßen für Kinderbetreuung und für Beruf verantwortlich. Das führt dazu, dass mehr Frauen in Vollzeit arbeiten und umgekehrt mehr Männer Karenzzeiten nehmen und Teilzeit auch auf Führungslevel häufiger ist. Ich habe zu dem Punkt ja schon einmal eine Folge produziert, die zu den meistgehörten Episoden überhaupt zählt, seit ich diesen Podcast veröffentlicht habe. Die hat auch eine unglaubliche Anzahl an Reaktionen ausgelöst. Ich habe in dieser Folge über meine eigenen Erfahrungen mit Väterkarenz berichtet und ich verlinke die Folge gern hier nochmal in den Shownotes. Also, drei Argumente für Teilzeitführungsmodelle: Arbeitgeberattraktivität, Produktivität, Diversität. Einsprüche bzw. Gegenargumente, die oft wortgewaltig vorgetragen werden, habe ich eh schon einige erwähnt, eines aber noch zum Schluss, nämlich die Bedenken, dass Mitarbeiter nicht in der Lage sein könnten, mit mehrstimmigen Führungsgremien umzugehen und die Sorge, dass damit Unklarheiten in der Entscheidungsfindung erzeugt werden. In meiner Beratungspraxis habe ich bei vielen progressiven Ideen, die angeblich in der Firma X nicht funktionieren, weil die Mitarbeiter halt leider noch nicht so weit sind, in den allermeisten Fällen festgestellt, dass es so ist, dass die Führungskräfte nicht so weit sind. Diese Gegenargumente höre ich also wohl, bin aber immer sehr sensibel, wie sehr es sich tatsächlich nicht um Scheinargumente handelt. Aber jedenfalls halte ich dagegen. Wenn diese Bedenken bei höchst qualifizierten Positionen nicht ausgeräumt werden können, wo dann? Was es ganz sicher braucht, ist eine kluge Governance, aber die zu haben macht ohnehin Sinn. Gerade bei Führungskräften ist Ergebnis statt zeitorientierte Beurteilung leicht. Gerade bei Führungskräften lassen sich einzelne Aufgabengebiete in der Regel gut entflechten und daher auf mehrere Personen aufteilen. Und schließlich die Unmöglichkeit der Arbeitszeitverkürzung, weil wir gerade ganz andere Sorgen haben, weil wir so beschäftigt sind mit der Krise, weil so viel zu tun ist. All das bis hin zum unmittelbar mit kürzeren Arbeitszeiten verknüpften Untergang der Wirtschaft oder des Unternehmens wurde schon immer prophezeit und er ist eigentlich nie eingetreten. Warum sollte er dann ausgerechnet jetzt eintreten, wo uns mehr technologische und organisatorische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Arbeit flexibel zu gestalten als jemals zuvor? Der Blick nach vorne. Teilzeitführung ist kein Kompromiss, sondern eine Chance. Sie ermöglicht es Unternehmen, flexibel auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt zu reagieren. Sie bietet Führungskräften die Möglichkeit, ihre beruflichen und privaten Ziele in Einklang zu bringen und sie hat das Potenzial, tatsächlich bessere Ergebnisse in der Führungsarbeit zu zeigen. Andere Länder zeigen, dass Teilzeitführung nicht nur möglich ist, sondern auch erfolgreich sein kann. Es ist also an der Zeit, dieses Potenzial auch zu nutzen. Der erste Schritt dazu ist die tiefere Beschäftigung mit dem Prinzip von Shared Leadership, mit Überlegungen, wie man im eigenen Betrieb auf smarte Art und Weise die Brücke zwischen Flexibilität und Verantwortlichkeit baut. Und dann geht es eigentlich schon ans Ausprobieren, ans Pilotieren, ans Lernen, ans Nachkorrigieren, wo es nötig ist. Und in so manchem Unternehmen wohl auch an einen etwas umfangreicheren Dialogprozess – um tradierte Vorstellungen von Führung und Gegenargumente verständnisvoll und wirksam zu entkräften. Denn eines ist ganz sicher, Führung ist auch in Teilzeitarbeit gut möglich.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.